Das sehen wir auf jeden Fall, dass die Welt immer komplexer, unsicherer, chaotischer, unvorhersehbarer wird, damit auch potenziell stressreicher. Und das hängt zum Teil damit zusammen, dass sich unser Leben beschleunigt und verdichtet hat und auch vernetzter. Durch das Internet kann man ja zum Beispiel handeln, Zusammenarbeit mit Menschen auf der ganzen Welt. Dadurch werden Wirtschaftsstrukturen auch komplexer und fehleranfälliger. Es gibt Menschen, die brauchen ganz klare Antworten. Die triggert das stärker, wenn Zusammenhänge unklar oder komplex sind. Und es gibt andere, die können damit eher umgehen.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode von Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Eva Asselmann. Sie ist Psychologin, Professorin und eine der bekanntesten Stimmen in Deutschland, wenn es um mentale Gesundheit, Stress und emotionale Resilienz geht. In ihrem neuen Buch Too Much beschäftigt sie sich mit einem Gefühl, das viele Menschen heute kennen. Dem Eindruck, dass alles irgendwie zu viel geworden ist. Zu viele Informationen, zu viele Erwartungen, zu viele Krisen und zu wenig Zeit, um all das wirklich zu verarbeiten. Gemeinsam sprechen wir darüber, warum sich so viele Menschen heute dauerhaft gestresst fühlen, welche Rolle Social Media, Smartphones und permanente Erreichbarkeit dabei spielen und warum unser Gehirn evolutionär eigentlich gar nicht für diese digitale Dauerbeschallung gemacht ist. Es geht um Selbstoptimierung, um Unsicherheit in einer immer komplexeren Welt und um die Frage, warum gerade in solchen Zeiten einfache Antworten und klare Narrative oft besonders attraktiv erscheinen. Ich wollte von ihr wissen, warum sich unser Leben heute so überfordernd anfühlen kann, welche psychologischen Mechanismen hinter diesem Gefühl stehen und vor allem, was wir ganz konkret tun können, um wieder mehr Ruhe, Orientierung und Kontrolle über unsere eigene Aufmerksamkeit zu gewinnen. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Eva, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Berlin treffen können, um über dein Buch Too Much zu sprechen und warum generell wir uns manchmal so ein bisschen überfordert fühlen in diesen, ja, müssen wir auch gleich drüber reden, ob es überhaupt turbulente Zeiten sind oder wir sie nur so wahrnehmen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hi Daniel, ich freue mich auch sehr.
Ja, dein Buch. Wir sind ja alle in so einem Überforderungszustand, habe ich manchmal das Gefühl. Zumindest nimmt es jeder irgendwie so wahr und jeder, den man trifft, ist gestresst, hat keine Zeit, weiß gerade nicht, wo ihm oder ihr der Kopf steht. Mhm. Wie schaust du denn da drauf? Also als quasi Fachfrau in dem Gebiet, wundert dich das? Oder siehst du echte Gründe dafür? Oder ist es einfach so ein gesellschaftlicher Trend, dass wir irgendwie gelernt haben, dass wir alle gestresst sind und dass das sich so in uns quasi festgefressen hat, dieser Ausnahmezustand, aus dem wir gar nicht mehr herauskommen?
Ja, von allem so ein bisschen. Es ist natürlich schon so, dass unsere Awareness für Mental Health für Stress zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Dementsprechend berichten Menschen das eher, wenn man sie fragt. Und sie nehmen das auch eher wahr, weil diese allgemeine Awareness auch unser Körperempfinden mit beeinflusst. Wir finden aber nichtsdestotrotz, selbst wenn man diese Faktoren jetzt rausrechnet, in vielen großen Daten, dass sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten das Stressempfinden von Menschen immer mehr zugespitzt hat. Auch nochmal nach Corona, während der Lockdowns waren natürlich viele Menschen sehr stark belastet. In vielen Studien findet sich, dass dieses Belastungsniveau so ein bisschen wieder abgeflacht hat, aber dennoch auf einem sehr hohen Niveau verbleibt, Tendenz steigend. Und dafür gibt es natürlich auch Gründe. Ein Grund ist zum Beispiel Social Media, dass wir einfach tagtäglich mit Reizen geflutet sind. Und wenn wir das Ganze mal so ein bisschen größer einbetten, dann sieht man ja, dass sich durch viele technologische Errungenschaften unser Leben immer weiter beschleunigt hat, damit auch verdichtet. Wir sind täglich mit ganz vielen E-Mails konfrontiert. Überall sehen wir Werbung, Input, wir schauen auf das Smartphone und so weiter. Dadurch bekommen wir auch mehr Negatives mit, weil in den Negativen verstärkt Schlechtes berichtet wird. Wir denken, mit der Welt geht es den Bach bergab und so weiter. Und so verdichtet sich das alles zu so einer Gemengelage, die dazu führt, dass sich mehr und mehr Menschen gestresst fühlen und den Eindruck haben, ich komme gar nicht mehr mit. Das ist zu viel, wie so ein Hamster im Rad. Jeden Tag komme ich da an meine Grenzen.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass durch diese wahrgenommene Überbelastung und diesen massiven Input, den wir den ganzen Tag haben, ständig leuchtet irgendwo ein Telefon auf und irgendwas vibriert, die E-Mails kommen rein, das Telefon klingelt, es ruft wieder jemand an, dann ist wieder hier was, dann ist dort was. Also es ist so viel los und das ist ja irgendwie auch menschengemacht. Also wir haben uns das ja so ausgesucht, dass wir auf einmal überall alles mitbekommen möchten auf dieser Welt. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass uns dadurch diese Welt für uns selbst ganz individuell immer abstrakter wird. Also, dass wir gar nicht mehr so richtig einen Bezug zu den Themen haben, weil wir ja auch gar keine Zeit haben, uns mit den Themen wirklich zu beschäftigen. Also es sind ja nur noch wie ein Leben mit Schlagzeilen und Eilmeldungen, weil immer dann, wenn das eine Thema gerade hochkommt, haben wir ein paar Minuten Zeit gefühlt und dann kommt schon wieder das nächste Thema. Ist das, wenn du da auch psychologisch drauf schaust, ist das was, wo wir so ein bisschen den Halt zum Leben auch verlieren an der Stelle, weil es eben so, ja, wir nichts mehr richtig greifen können?
Ja, total. Wir nehmen ja alles wahr über die Medien, also über Kanäle und nicht wirklich selbst. Oft sitzen wir ja den ganzen Tag oder die ganze Woche irgendwo in so einem Kämmerchen, alleine im Homeoffice, kommunizieren über den Teams-Channel, bekommen da unsere News und so weiter. Und das ist natürlich ein sehr künstlicher Zustand. Ich sitze da alleine in meinem Kämmerchen mit dem Laptop und arbeite vor mich hin. Und das ist sehr weit entfernt von diesem natürlichen Leben, wo wir Menschen evolutionär eigentlich drauf angepasst sind. Also in der Natur, dass man auch merkt, was man von den Händen eher erschafft, dass es stressige Phasen gibt, aber auch wieder Ruhephasen. Unser Leben wird immer künstlicher. Und das ist per se nicht schlecht. Das hat ja auch sehr viel Positives. Wir haben medizinischen Fortschritt. Wir haben das Internet, was ja super gut ist. Niemand von uns wünscht sich ernsthaft eine Welt ohne Internet. Wir haben all diese technologischen Möglichkeiten. Das macht unser Leben aber auch sehr artifiziell. Und umso wichtiger ist es, dass wir Ausgleich schaffen, dass wir trotzdem den Kontakt zur Natur halten, dass wir uns hier und da mal bewegen, dass wir vor allen Dingen auch Menschen in echt treffen und nicht nur über den Screen, dass wir schauen, dass wir nicht den ganzen Tag an unserem Screen hängen, sondern diese Zeiten bewusst begrenzen, dass wir spüren, wenn wir K.O. sind und eine Ruhepause brauchen und so weiter.
Das Leben rast ja auch so ein bisschen an uns vorbei dadurch. Also dadurch, dass wir die ganze Zeit, ich meine, wir alle saßen wahrscheinlich schon mal eine Stunde vor TikTok und haben Doomscrolling betrieben und waren dann überrascht, wo eigentlich die Zeit hingeflogen ist. Und alles ist ja unfassbar schnell und jeder nimmt das ja auch irgendwie so wahr. Also ich habe trotzdem ohnehin ja das Gefühl, je älter man wird, desto schneller verläuft die Zeit irgendwie, aber dadurch ist es irgendwie nochmal beschleunigt. Wenn wir uns jetzt hinsetzen würden und ganz bewusst sagen, wir machen mal ein paar Tage Digital Detox, packen alles, was irgendwie digitale Geräte sind, in irgendeinen Schrank oder wohin auch immer und beschäftigen uns mal eben nicht damit. Hast du eine Idee, wie lange es dauert, bis wir wieder auf ein normales Level auch psychisch kommen würden, bis sich irgendwie so ein bisschen wieder dieser Normalzustand einpendelt?
Das wäre wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch und hinge auch davon ab, wie hoch diese Suchtbelastung vorher war. Denn wir wissen schon, dass Social Media im wahrsten Sinne des Wortes süchtig machen kann. Also wir hängen da ja dran und bekommen da unmittelbar eine Belohnung. Und da ganz viele Reels, also so Kurzvideos, die sehr emotional sind, sehr intensiv sind, direkt einen Belohnungsreiz an das Gehirn senden. Und wir gewöhnen uns da dran. Wir brauchen dann immer mehr von diesen kleinen Reizen, ohne dass wir uns wirklich erfüllt fühlen, weil das ja natürlich immer nur ganz kurz anhält. Ich bekomme so ein kleines Hoch und zack, muss ich schon wieder das nächste Video öffnen. Und wenn ich das sehr lange mache, sehr intensiv über einen langen Zeitraum, dann kann es sein, dass ich regelrecht unruhig werde, wenn das plötzlich wegfällt. Und ein Mensch, wo sich das sehr eingeschlichen hat, der am Tag 6, 7, 8 Stunden bei TikTok hängt, dem wird das wahrscheinlich schwerer fallen mit dem Digital Detox als jemandem, der ja, es generell ganz gut schafft, sich davon loszusagen.
Ich habe das tatsächlich mal gemacht mit einem Freund vor einigen Jahren. Wir sind irgendwo in die Schweiz gefahren, mitten ins Nirgendwo, in ein schönes Hotel gegangen, haben alle unsere Sachen ins Auto eingesperrt und das in der Garage stehen lassen übers Wochenende. Ich glaube, der erste Effekt, der mir aufgefallen ist, also es war so eine Stunde, zwei Stunden war es irgendwie eigenartig, weil man nicht so diesen Griff zum Handy hatte, den man irgendwie normalerweise hat. Das nächste, was mir dann aufgefallen ist, die Gespräche werden auf einmal intensiver, weil eben, auch wenn man nicht aktiv drauf schaut, ja so eine Vibration irgendwo, eine rein eingehende Nachricht oder was auch immer, einen ja auch unterbewusst sofort rausreißt aus dem Gespräch, in dem man da gerade ist. Also das war so der erste spürbare Effekt, wo ich gemerkt habe, okay, wir reden jetzt seit zwei Stunden über ein Thema und sind irgendwie richtig tief drin. Das war davor oft schwierig, wenn man irgendwo so ein Smartphone in der Nähe hatte. Gut, und dann sind wir irgendwann auf einen Berg hoch und haben gemerkt, wir haben gar kein Google Maps, um uns irgendwie hier durchzunavigieren und haben dann über Schilder versucht, den Weg wiederzufinden. Hat aber auch funktioniert, wir sind alle noch am Leben. Aber ich fand es schon bezeichnend, wie schnell man dann trotzdem irgendwo auch zu einem Zustand kommt, wo man eine Veränderung wahrnimmt. Gut, jetzt sind wir da vielleicht auch mit einem Plan reingegangen und haben gesagt, wir probieren mal aus, was es mit uns macht und haben das auch irgendwie reflektiert. Aber es geht dann doch manchmal relativ schnell, was ich damit eigentlich nur sagen möchte, also jetzt nicht so einen kompletten Normalzustand hinzubekommen ohne Trigger, aber was ich damit nur sagen möchte, es würde uns vielleicht allen mal ganz gut tun, wenn wir solche Pausen irgendwo einbauen, wenn wir irgendwie versuchen würden, das Ding auch mal wegzulegen, gerade am Wochenende, wenn jetzt nicht unbedingt wir uns zu allem sofort verhalten müssen, sondern da auch mal echte Breaks machen. Bist du denn optimistisch, dass wir da mal irgendwann hinkommen, also so ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür entwickeln, dass dieses Dauerfeuer, das auf uns da irgendwie einprasselt, schlecht ist und wir da irgendwo wegkommen müssen?
Ja, gerade aktuell wird das ja sehr viel diskutiert, auch mit diesem Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche. Ich glaube leider, dass es eine Frage der Vorbildung ist und der Schicht, in der sich jemand bewegt, dass wahrscheinlich Menschen mit viel Vorbildung, Wissen, Geld da bewusst damit umgehen in Zukunft, um die bestmöglichen Startbedingungen und Bedingungen für ihre Gesundheit zu erschaffen. Und dass Menschen, die nicht so gute strukturelle Bedingungen haben, die zum Beispiel bildungsschwächer sind, dass die das weniger reflektieren und dann auch eher Gefahr laufen, dem Ganzen zum Opfer zu fallen und da immer mehr reinzurutschen in diesen Strudel. Sprich, ich glaube schon, dass das alles so Themen sind, die unsere gesellschaftliche Schere weiter aufreißen werden.
Du hast vorhin schon die Pandemie angesprochen und welche Auswirkungen auch die hatte auf uns alle. Jetzt haben wir ja nicht nur die Pandemie gehabt, wir haben globale Krisen, wir haben Kriege, wir haben Unsicherheiten, wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben ganz, ganz viele Faktoren, die zu so einem Grummeln irgendwie führen, wo man nicht so genau weiß, was die Zukunft bringt. Ist das dann ein Zustand, der ungewöhnlich ist, also auch wenn du vielleicht so ein bisschen historisch darauf schaust, dass wirklich dieses viel an Unsicherheit so komprimiert zusammenkommt in einer Generation, in einem Jahrzehnt, in vielleicht dann zwei Jahrzehnten irgendwann?
Ja, das sehen wir auf jeden Fall, dass die Welt immer komplexer, unsicherer, chaotischer, unvorhersehbarer wird, damit auch potenziell stressreicher. Und das hängt zum Teil damit zusammen, dass sich unser Leben beschleunigt und verdichtet hat und auch vernetzter. Durch das Internet kann man ja zum Beispiel handeln, Zusammenarbeit mit Menschen auf der ganzen Welt. Dadurch werden Wirtschaftsstrukturen auch komplexer und fehleranfälliger. Alles ist miteinander verflochten, dadurch sehr undurchdringbar. Es ist schwierig, da noch durchzublicken, selbst als Experte. Bei großen wirtschaftlichen Fragen, da sind sich ja selbst Experten uneinig zum Beispiel. Dann kann es sein, in den USA setzt jemand einen Tweet ab und hier, zack, kollabieren die Börsen. Also das sind ganz schnelle, komplexe Effekte. Da gibt es auch so Akronyme wie VUCA und BANI, die versuchen das zu fassen mit Begriffen, was sich eigentlich verändert hat in unserer Welt. Und all das bedeutet für den Einzelnen natürlich auch mehr dieses Gefühl von Unsicherheit. Ich blicke da irgendwie nicht mehr durch, ich verstehe das nicht, was in den Nachrichten gesagt wird. Wo kann ich denn eigentlich noch selbst Halt und Orientierung finden? Hinzu kommt, dass wir mit ganz vielen Lebensentwürfen konfrontiert sind. Das Schöne ist ja, dass wir uns heute ein Stück weit selber verwirklichen können, mehr noch als das unsere Großeltern konnten. Die wurden in eine Familie hineingeboren und der Weg war mehr oder weniger vorbestimmt. wir haben mehr Freiheit, mehr Wahlmöglichkeiten. Das bedeutet aber auch mehr Druck, denn niemand möchte sich falsch entscheiden. Wir möchten uns optimal verhalten in jeder Situation. Sprich, wir wägen ab zwischen ganz, ganz vielen Optionen. Das frisst Energie. Wir sehen immer die möglichen Opportunitätskosten. Wenn wir uns entschieden haben, beginnen wir danach zu grübeln. War das jetzt die richtige Entscheidung? Und dahinter steht für viele ja auch eine größere Frage, wer bin ich eigentlich? Wo ist meine Identität? Wo ist mein Platz im Leben? Wo gehöre ich eigentlich hin? Wir müssen uns permanent selbst aktiv verorten und all das zieht Energie.
Und wir sehen natürlich auch ständig, dass andere irgendwie ein anderes Leben führen, was meistens gar nicht so perfekt ist, wie es von außen aussieht.
Ja.
Aber natürlich schon auch eine gewisse Erwartungshaltung in uns, an uns weckt, oder?
Wir leben ja in einer Selbstoptimierungsgesellschaft. Der Leistungsdruck ist immens und wir sind permanent konfrontiert mit unrealistischen Idealen. Wir wissen zwar, dass das unrealistisch ist, aber trotzdem, wenn wir tagtäglich bildbearbeitete Bilder sehen von perfekten Körpern, Menschen, die uns freudestrahlend entgegenwinken in ihren Social-Media-Kanälen und so weiter, dann macht das etwas mit uns. Und selbst wenn wir wissen, hey, das ist eine Fake-Welt, nehmen wir das trotzdem emotional für bare Münze und ja, haben dann oft das Gefühl, ich selbst reiche irgendwie nicht aus.
Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit Wolf Biermann geführt, mit dem Sänger und Dichter. Und wir haben also ein paar Jahrzehnte zwischen uns, er 89 und ich Ende 30. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir alle ja das Gefühl haben, dass wir ständig irgendwie was tun gegen Probleme auf der Welt. Also wir haben alle irgendwie eine Haltung dazu, egal in welche Richtung die geht. Aber dadurch, dass ständig irgendwas Neues passiert, sind wir so beschäftigt damit, den Input zu verarbeiten und dann irgendeinen Mini-Output zu generieren, den wir so in unserem direkten Umfeld äußern, dass wir eigentlich schon fast gelähmt sind, um wirklich was zu tun. Also um wirklich Veränderung herbeizuführen, um uns wirklich in größeren Gruppen zu formieren, um vielleicht Widerstand gegen irgendetwas zu leisten oder für irgendwas zu protestieren und das dann auch durchzuhalten und nicht dann nach einmal, wir waren doch auf der Straße und dann ist wieder alles vorbei, wieder aufzuhören. Wie blickst du denn darauf? Weil er meinte dann, naja, vielleicht war es früher einfacher, weil man mit weniger Input quasi mehr machen konnte und mehr Zeit hatte, sich zu überlegen, was man denn jetzt aus dieser Situation, welche auch immer es ist, dann tatsächlich machen kann.
Ja, ich denke, teilweise ist es auch eine Wahrnehmungssache, weil wenn mein Fokus natürlich nur auf das Dorf geht, in dem ich lebe, und ich nehme dann Teil einer Demonstration, habe ich subjektiv das Gefühl, dass der Impact viel größer ist, weil ich dann natürlich mehr bewegen kann. Und wenn ich das heute tue, schaue ich trotzdem auf die ganze Welt über die Medien und habe das Gefühl, das bringt doch irgendwie alles gar nichts. Und wir wissen aus der Psychologie, wenn Menschen längerfristig dieses Gefühl haben, das bringt nichts, dann stellt sich ein Zustand ein der erlernten Hilflosigkeit. Also wir machen dann nicht immer weiter, auch wenn wir glauben, das bringt nichts, sondern wir denken uns irgendwann, das bringt nichts, ich stehe jetzt auch nicht mehr auf und ich mache es nicht. Sprich, immer mehr Menschen ziehen sich zurück und das beobachten wir auch im öffentlichen Raum. Und das ist wie so eine Kettenreaktion. Wenn wir beobachten, Mensch, die anderen, die gehen auch nicht mehr raus auf die Straße, dann brauche ich das erst recht nicht tun. Also wir stecken uns da gegenseitig auch noch an. Und wir sehen ja, Populismus ist on the rise, leider global. Auch das ist letztlich eine Antwort auf diese Frage, wo gehöre ich eigentlich hin? Dass Menschen das Gefühl haben, sie werden weggedrängt, dass sie das Gefühl haben, ich bin nicht mehr gesehen, ich spiele ja eigentlich nur noch eine Randposition, ich blicke nicht mehr durch. Das macht natürlich Angst und populistische Weltbilder, Versprechen werden dadurch umso attraktiver, weil die einfach ganz klare Narrative stricken, schwarz, weiß, gut und böse, wir gegen die. Und das ist etwas, was auf den ersten Blick sehr viel Halt verspricht.
Also sind wir in Zeiten von Unsicherheit immer dazu geneigt, nach einer starken Hand zu suchen, die uns quasi führt?
Tendenziell ja, Menschen unterscheiden sich natürlich darin. Je gebildeter jemand ist, je mehr er das reflektieren kann, desto geringer ist das Risiko. Und Menschen unterscheiden sich auch darin, wie gut sie mit Unsicherheit umgehen können. Es gibt Menschen, die brauchen ganz klare Antworten. Die triggert das stärker, wenn Zusammenhänge unklar oder komplex sind. Und es gibt andere, die können damit eher umgehen.
Ich würde mal sagen, so die letzten 10 Jahre haben wir ja gerade in der Diskussion über mentale Gesundheit echte Fortschritte gemacht. Das Stigma wurde ein bisschen abgebaut, also dass Leute sich eher trauen, auch zu sagen, sie haben da ein Thema, sie brauchen Hilfe. Gut, dann können wir nochmal darüber diskutieren, ob dann Therapieplätze verfügbar sind oder Hilfsangebote, aber das ist ein anderes Thema, das ist nochmal eine ganz eigene Folge. Aber wir sind da, glaube ich, bewusster geworden in der Gesellschaft, dass es diese Themen gibt, dass die eine Krankheit sind, dass das sich keiner aussucht, dass wir darüber reden müssen und dass wir damit was machen müssen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die Zahlen hochgehen. Also wenn wir über Depressionen sprechen, wenn wir über Burnout sprechen, wenn wir über solche Dinge reden. Was denkst du denn? Ist das am Ende eine Folge von all dem, über das wir gesprochen haben? Oder ist es vor allem auch erstmal eine Folge davon, dass wir mehr darüber reden und Leute eher zum Arzt gehen, eher zum Therapeuten gehen und das dann auch in den Statistiken entsprechend auftaucht? Also was würdest du sagen? Haben wir da echt einen Anstieg an Erkrankungen durch all das, was wir gerade beschrieben haben? Oder ist es vor allem dadurch, dass die Leute heute bewusster damit umgehen? Oder ist es ein Mix aus beiden?
Es ist definitiv ein Mix aus beiden. Also diese Awareness trägt natürlich unheimlich dazu bei, dass mehr berichtet wird. Sprich, wir haben subjektiv den Eindruck, mehr Leute sind erkrankt, weil man einfach drüber spricht. Aber auch in den Zahlen schlägt sich das wieder, weil ja solche Prävalenzen in der Regel auf Befragungsstudien beruhen, wo man Menschen fragt, wie es ihnen geht. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist weniger stigmatisiert, bin ich eher bereit, darüber zu sprechen, dass es mir nicht gut geht. Und es hat sogar Effekte auf unser Befinden in einer Welt, wo Gefühle, Mental Health gar kein Thema ist, nehmen Menschen das nicht wahr. Da somatisiert man eher. Also man bekommt dann Rückenschmerzen, Schlafprobleme, körperliche Gebrechen, weil sich die Psyche ihren Weg bahnt, der woanders nicht möglich wird. Und Menschen nehmen nicht eingebildet, sondern in ihrer Körperwahrnehmung nehmen das dann eher wahr, wenn es ihnen schlechter geht. Also es sind diese verschiedenen Facetten von Bericht, Selbstwahrnehmung, Entstigmatisierung. Und hinzu kommt aber tatsächlich ja diese anhaltende oder zunehmende Reizüberflutung, jetzt auch KI. KI macht ja unser Leben nochmal um ein Vielfaches schneller, trägt auch unendlich dazu bei, dass wir uns unsicher fühlen, weil wir gar nicht wissen, wohin das führen soll mit dieser technologischen Disruption. Und das sind definitiv alles Treiber, die schon auch objektiv dazu führen, dass die Belastungslage steigt. Und früher ging es Menschen nicht besser. Menschen waren extrem gestresst. Menschen haben unter Extrembedingungen überlegt. Da müssen wir auch gar nicht so weit in die Geschichte zurückgehen, sondern uns nur mal unsere Großeltern anschauen. Der Erste, Zweite Weltkrieg war ganz bestimmt alles andere als leicht. Aber das waren andere Stressoren damals. Und wir leben heute in dieser sehr artifiziellen Welt, wo jeder für sich allein in seiner Kammer mit diesen ganzen digitalen Reizen, und da ist unser Körper evolutionär gar nicht drauf ausgelegt. Sprich, wir brauchen heute vielmehr diese Selbstregulationskompetenzen. Wie gehe ich denn damit um, damit ich in meiner natürlichen Balance bleibe, trotz dieser sehr künstlichen Umwelt?
Das heißt, wir können lernen, damit besser umzugehen, obwohl es uns jetzt mal, ich sage jetzt mal, nicht in den Genen steckt, damit umzugehen.
Ganz genau. Das ist ja das Schöne am Menschen, dass wir bewusst planen, denken und handeln können. Wir können die Zukunft vorhersehen und wir können unser Verhalten aktiv steuern. Und der erste Punkt, damit uns das gelingt, ist immer erst das Reflektieren, sich selbst mal im Alltag beobachten, wie bin ich eigentlich da, wie reagiere ich, wie lange hänge ich eigentlich am Handy. Da gibt es auch tolle Studien, die zeigen, Menschen starren permanent auf ihr Handy, immer wieder unbewusst reflexhaft entsperren wir den Bildschirm, obwohl es eigentlich gar nichts zu tun gibt. Also es ist wie eingebrannt, Menschen nehmen das gar nicht wahr und unterschätzen auch, wenn man sie befragt, wie häufig sie da eigentlich draufdrücken. Also ich kann mich da erstmal beobachten, was mache ich eigentlich den ganzen Tag, wann fühle ich mich entspannt, wann bin ich eher gestresst, und dann ergeben sich häufig schon so Muster, wo man dann wunderbar ansetzen kann.
Wenn ich mich da selber beobachte und ich mache das schon recht aktiv, habe ich manchmal das Gefühl, dass da langsam aber sicher so eine generelle Bildschirmmüdigkeit einsetzt. Also dass ich nicht mehr so viel Lust habe, einfach aufs Smartphone zu schauen, nicht mehr so viel Lust habe, mein MacBook aufzuklappen, dass es mich irgendwie nervt und ich in vielen Punkten dann auch mehr Audio-Only-Sachen quasi mache. Also ob das jetzt auch eine Diskussion mit der KI ist, wo ich dann in den Audio-Modus schalte, damit ich nichts mehr tippen muss, damit ich da nicht draufschauen muss und mir die KI im Zweifel dann auch was erzählt oder mehr Podcasts konsumiere, statt Videos anzuschauen. Und ich beobachte das auch bei anderen Leuten, dass da so ein kleines Pflänzchen quasi wächst, dass wir alle ein bisschen genervt davon sind, ständig auf irgendwelche Devices zu schauen. Wie ist denn da dein Eindruck, wenn du vielleicht auch auf Studien oder sowas schaust? Gibt es da einen Trend? Können wir da optimistisch sein, dass wir uns vielleicht irgendwo mal hinbewegen in eine Zeit, wo wir nicht unser Leben durch Bildschirme bestimmen?
Jein. Wir wissen aus der Forschung, dass gerade Social Media sehr schnell süchtig macht und dieser Effekt anhält, ohne dass da eine Sättigung eintritt. Also was ja häufig passiert ist, du öffnest Instagram und schaust, ist da eine Nachricht. Und dann ist da manchmal eine Nachricht, die hat einen Belohnungseffekt, gerade so dieser Moment zwischen, ah, okay, da ploppt was auf und ich sehe die Nachricht, ist ja diese Erwartungshaltung, wer hat mir geschrieben, das könnte ja eventuell was ganz Tolles sein. Und dieser Effekt, der kommt ja nicht immer, manchmal ist da auch keine Nachricht. Und dieses Unregelmäßige, mal kommt eine Belohnung, mal nicht, nennen wir intermittierende Verstärkung und das ist unheimlich intensiv. Einfach weil wir nie wissen, wann etwas kommt, nutzt sich dieser Effekt schwer ab. Wenn du lernst, jedes Mal, wenn ich da draufklicke, ist da eine Nachricht, wäre das ja relativ boring. Man hätte da relativ schnell keine Lust mehr drauf. Aber durch diesen Schwebezustand, dieses vielleicht, bleiben wir da relativ stark in the loop und geraten da so rein. Gerade bei Kindern und Jugendlichen, die haben noch eine geringere Impulskontrolle, denen fällt das schwerer, sich da selbst zurückzuhalten und zu sagen, so, ich lasse das jetzt mal mit dem Handy und so wichtig ist vielleicht diese Nachricht auch nicht, sondern die reagieren da unmittelbar drauf. Und dieses Nutzungsverhalten, das schleift sich mit der Zeit ein. Wir bleiben dann immer länger auf Social Media, machen uns auch immer mehr abhängig von diesen Likes oder den Nachrichten und so weiter. Wenn wir das über einen langen Zeitraum machen, dann kann es sein, dass es immer schwerer wird, davon abzulassen. Wir sind ja beide Menschen, die schon so ein bisschen älter sind und zumindest die Welt noch kennen, als es noch keine Dauerbeschallung durch Social Media gab. Dementsprechend haben wir da so einen gewissen Schutz, dass wir eigentlich auch wissen, wie es ohne geht und das Ganze vielleicht so ein bisschen kritisch dann auch sehen. Aber Digital Natives, die damit aufgewachsen sind, die kennen das ja zum Beispiel gar nicht mehr. Deswegen denke ich auch da, ja, es gibt so eine gewisse Sättigung, gerade bei Menschen, die so eine Grund-Awareness haben, auch merken, dass sie dauerhaft angespannt sind. Aber auch das muss man ja erstmal realisieren und da auch diesen Link erkennen zwischen Social Media und dieser dauerhaften Angespanntheit und Gereiztheit.
Können wir, also vielleicht auch gerade unsere Generation, die die Zeit davor noch kannte, eine Zeit, wo man dann vielleicht mit einer Person per SMS geschrieben hat und dann auf eine Nachricht gewartet hat, nicht mit 95 Leuten gleichzeitig, weil irgendwie alles auch nichts mehr kostet sozusagen. Also ich kenne noch Zeiten, da habe ich noch in meiner Kindheit Anschiss bekommen, wenn ich zu viele SMS geschrieben habe, weil das dann teuer wurde. Das ist lange, lange her. Aber ist das vielleicht was, wo wir vielleicht schon mal den ersten Schritt machen könnten, die Zeit davor noch kennen und vielleicht mal hinkommen zu so ein paar Verhaltensänderungen, die wir von damals noch kennen? Also, dass ich zum Beispiel so ganz einfache Dinge wie ich verabrede mich mit jemandem und ich bin halt einfach da und muss nicht davor noch dreimal schreiben, ob ich jetzt wirklich komme oder ich hab einen Bekannten, ich sage jetzt mal nicht wer, vielleicht fühlt er sich angesprochen, verändert sein Verhalten, der schreibt mir jedes Mal, wenn er jetzt in der S-Bahn sitzt und dann ist er, in 15 Minuten bin ich da und dann jetzt bin ich gleich da, bist du schon da. Also diesen Kommunikationsüberfluss, den es gar nicht braucht, weil man ja einfach sagen kann, okay, wir treffen uns, wenn sich was ändert, dann melde ich mich. Wenn ich zu spät bin, melde ich mich, aber ansonsten sehen wir uns da. Also so kleine Sachen, wo wir einfach mal aufhören, jede andere Person zu überfluten mit Informationen und Nachrichten.
Total. Was ich immer schwierig finde, ist, dass man ja auch abhängig ist von dem Verhalten anderer. Zum Beispiel beim Abendessen kann man sich vornehmen, ich nehme jetzt mein Handy nicht mit und gucke da auch nicht drauf. Was dann passiert, ist, dass alle anderen vier Personen am Tisch aber trotzdem permanent auf ihr Handy gucken und man kommt sich irgendwie total blöd vor. Oder auch beim Treffen ist es bei vielen Menschen ja so, wenn man sich da nicht nochmal meldet, dann heißt es, die Verabredung ist eben nicht zustande gekommen, sprich das Risiko steigt auch, wenn ich da nicht nochmal absichere. Also ja, ich find das auch gut, das zu machen. Da hilft es, wenn man andere so ein bisschen mit ins Boot holt. Was ich auch immer hilfreich finde, ist, dass man bei der Arbeit diese Kanäle auch einfach mal alle ausschaltet, auch E-Mails. Da wirklich nur noch gebündelt reinguckt und nicht nebenher immer dieses Fach offen lässt und dann permanent bei jedem Pling da wieder hinhuscht. Und natürlich abends, wenn man zur Ruhe kommen möchte, dass wir uns nicht hinlegen mit dem Smartphone, sondern vielleicht mal drei Seiten lesen und uns das aktiv auch vornehmen. Und da kann man dann erstmal mit so kleinen Dingen anfangen, dass man sich genau das vornimmt und schaut, was verändert sich eigentlich über die Zeit.
Über dieses Einschlafen und Aufwachen müssen wir ja auch gleich nochmal sprechen, weil da bin ich auch nicht so diszipliniert. Ich habe aber auch manchmal das Gefühl, gerade wenn man irgendwo zu zweit sitzt, also ich habe für mich irgendwann mal angefangen, gerade wenn ich mit Menschen beim Essen sitze oder in der Bar oder wie auch immer, dass ich einfach so einen Fokusmodus auf meinem Smartphone anmache und da halt wirklich nichts stört, außer vielleicht 10 Leute, die wirklich, wenn die, wo ich weiß, wenn die anrufen, dann brennt irgendwo irgendwas und ist wirklich wichtig. Aber habe auch gemerkt, dadurch, dass ich mein Handy dann irgendwo hin tue, also meine Jackentasche und das irgendwo aufhänge teilweise, das färbt dann auch ab. Und wenn die andere Person dann auf einmal das Handy nimmt, dann kommt gleich so eine Entschuldigung, ich tue es gleich wieder. So. Also man kann da ja auch andere Menschen so unterbewusst ein bisschen heranführen und erziehen, dass eben man sich jetzt vielleicht mal aufeinander fokussiert und nicht auf das, was auf der Welt passiert.
Total. Man kann es ja zum Beispiel auch in der Partnerschaft absprechen, dass man dann abends in dem und dem Zeitfenster eben nicht da drauf guckt. Ich war mal im Ausland und habe dann meine eSIM nicht aktivieren können. Ich war also unfreiwillig ohne Internet. Und am Anfang war ich dann auch relativ unruhig und das hat mich auch getriggert, dass ich dann da nicht, also man denkt ja immer, man könnte seine Zeit unheimlich effizient nutzen, wenn man dann da immer drauf schaut. Und habe dann aber mit der Zeit wirklich auch erkannt, wie sinnlos das ist, dieses permanent mit dem Handy und wie viel entspannter das Leben doch sein kann, wenn man da nicht permanent drauf schaut.
Es gab ja auch noch Zeiten, da mussten wir in irgendwelche Cafés gehen, wo es WLAN gibt, damit wir uns da dann mal kurz wieder updaten können und waren die restliche Zeit eigentlich offline. Das war auch nicht schlecht. Mhm. Einschlafen und aufwachen. Und du hast gerade schon gesagt, am besten sollte man das nicht machen, da nochmal das Handy in die Hand nehmen oder vielleicht dann direkt vorm Schlafen nochmal eine halbe Stunde durch TikTok zu scrollen. Jetzt gibt es aber ja schon so gewisse Habits, die man sich manchmal angewöhnt, dass man dann wirklich gerade nochmal irgendwie vorm Schlafen nochmal irgendwie guckt, was ist denn so alles los oder dann auch erstmal die Zeit hat, vielleicht den Artikel zu lesen, den man noch lesen wollte und beim Aufwachen man dann auch gleich wieder anfängt, da drauf zu schauen, als wäre in den letzten 8 Stunden irgendwie die Welt untergegangen. Ich habe mir jetzt zumindest mal angewöhnt, so die erste halbe, dreiviertel Stunde nach dem Aufstehen da mal nicht drauf zu schauen und dann lieber nochmal irgendwie Radio zu hören, so ganz klassisch, oder einen Podcast zu hören, so ein Morning-Podcast. Aber was macht das wirklich mit uns? Also wie schlimm ist es denn tatsächlich, wenn wir das machen? Welche Auswirkungen hat das dann? Weil natürlich sagt jeder, ja, leg das Handy weg, bevor du schlafen gehst und fass es nicht als erstes an in der Früh. Aber was macht es denn tatsächlich mit uns, wenn wir es trotzdem machen?
Also der unmittelbare Effekt ist, dass wir sehr aktiviert werden. Einmal durch den sehr hellen Screen werden wir weniger schläfrig. Und dadurch, dass wir permanent diese intensiven emotionalen Reize bekommen, die uns ja auch eher wach machen als schläfrig. Und dadurch passiert es einfach, dass wir da unheimlich viel Zeit verbringen. Oft merkt man ja gar nicht, wie schnell die Zeit rast, weil man da so sehr in diesen Reels drin hängt. Ja, wir gehen dann also viel zu spät ins Bett. Morgens gucken wir da vielleicht schlaftrunken schon auf, bevor wir wach sind. Damit verkürzt sich das Ganze noch mehr. Und wir werden dann mit der Zeit immer müder. Und was auch passiert ist, je müder wir sind, desto schwerer fällt es uns, uns selbst zu steuern. Also abends, wenn du ins Bett gehst, ist das umso schwerer, das Handy mal liegen zu lassen und stattdessen in das Buch zu schauen, weil dein Akku schon leer ist. Also diese Selbststeuerungskompetenz, die nimmt ab. Und wenn du jetzt im Alltag immer müder wirst, hast du auch weniger Energie, um dich da selbst zu mäßigen mit deinem Smartphone. Also es kann passieren, dass sich dieser Strudel zuspitzt.
Aber ein Buch lesen darf man noch vorm Schlafen.
Ja, definitiv. Das ist ja so eine, also einmal hast du da nicht diesen grellen Screen. Also es ist auch besser, wenn du dir so ein analoges Buch durchliest und jetzt nicht auf dem Kindle. Und es ist ja eine selbstgesteuerte Tätigkeit, die auch eher noch dazu beiträgt, dass man müde wird, weil man muss sich ja konzentrieren. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn uns dann plötzlich nach 2, 3 Seiten schon die Augen schwer werden und man merkt, es ist jetzt Zeit, ins Bett zu gehen. Und diesen Effekt, den hat man beim Smartphone tatsächlich weniger, sehr viel später.
Wie viel Zeit sollten wir uns in der Früh denn nehmen, um wirklich aufzuwachen, ohne direkt, also ich könnte mir vorstellen, wenn ich natürlich direkt auf mein Telefon schaue, im besten Fall ist nichts passiert, aber wenn dann, keine Ahnung, irgendeine E-Mail von irgendwem da ist, wo man sich denkt, oh Mist, da muss ich jetzt aber gleich antworten, wenn ich wach bin. Also wie viel Zeit brauche ich denn eigentlich, um wirklich aufzuwachen und nicht nur zu sagen, okay, der Wecker hat geklingelt, ich bin irgendwie da und habe auf Stopp geklickt, sondern welche Zeitspanne sollte ich mir denn selbst geben, um natürlich wach zu werden und mir nicht gleich so einen Kick zu verabreichen, der mich wieder in diesen Alltag zieht?
Da sind Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ja Menschen, die hören den Wecker und zack, springen die auf und sind am Tag. Und andere, die brauchen 1-2 Stunden, bis sie wirklich wach sind. Und da können wir uns mal beobachten im Alltag, wenn er nicht getaktet ist, also zum Beispiel im Urlaub, wie ist denn da mein natürlicher Rhythmus? Wann stehe ich da morgens auf? Wann gehe ich abends ins Bett? Wie lange brauche ich da, bis ich wirklich fit bin? Und dann bekommen wir so ein besseres Feeling dafür, wie wir natürlicherweise funktionieren, ganz persönlich. Und es hängt natürlich auch vom Job ab. Also wenn ich jetzt ein spezieller Journalist bin und da ist das dann wichtig, morgens ganz direkt auf die Dinge zu reagieren, würde ich auch empfehlen, diese Routine beizubehalten, weil das dann wahrscheinlich doppelt stressig wäre, wenn ich mir das erstmal versage. Also je nachdem, was man so macht, beruflich und auch sonst, sind unterschiedliche Strategien unterschiedlich sinnvoll.
Was hast du denn sonst für Empfehlungen für die Leute, die uns jetzt zuhören und sagen, ja, irgendwie habt ihr ja recht, also es ist alles zu viel, es ist alles irgendwie zu laut, zu dauerpräsent, zu viel Dauerfeuer auf mich, was kann ich denn tun? Also hast du, jetzt haben wir zwei, drei Sachen haben wir schon gesagt, aber hast du noch mehr Empfehlungen, wie wir das vielleicht wieder hinbekommen, dass wir auch als Gesellschaft irgendwo wieder auf ein Normalniveau kommen, das auch gesund ist?
Definitiv. Es lohnt sich erstmal klein anzufangen, anstatt alles umkrempeln zu wollen. Ich kann mir im Tag immer mal wieder die Frage stellen, wie geht's mir eigentlich gerade, wie bin ich jetzt gerade hier? Mich grounden, also mir überlegen, was sehe ich gerade, was höre ich gerade, was nehme ich körperlich da? Den Stoff auf der Haut, den Boden unter den Füßen, um wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Dann kann ich versuchen, meinen Fokus mal wegzulenken von den ganzen Sorgen im Kopf, denn wir machen uns ja viele Gedanken über uns selbst, über die Zukunft, über die Welt, hin zum Hier und Jetzt. Was ist denn der nächste kleine Schritt, den ich hier und jetzt gehen kann, unabhängig von dem, was da draußen passiert? Also auch wieder Focus on, ja, was jetzt gerade hier passiert. Und ich kann versuchen, mir auch wieder Quality Time einzuplanen mit Menschen, die mir nahestehen und wichtig sind. Das wissen wir auch aus der Forschung, dass soziale Beziehungen unheimlich kraftspendend sind. Ganz, ganz wichtig, gerade in Krisenzeiten, wenn es uns persönlich nicht gut geht. Und es lohnt sich, in die eigenen Beziehungen zu investieren. Sei das die Partnerschaft oder die Familie oder Freunde oder ich engagiere mich beim Kollegen in der Nachbarschaft und so weiter. Also, dass ich da Zeit für einplane, zum Beispiel mich mit der Freundin treffe und mich in Ruhe mal austausche, selbst wenn es gerade stressig ist, um auch da wieder in den Kontakt zu kommen mit anderen Menschen und zwar real, am allerbesten ohne Smartphone.
Und vielleicht dann noch hinzugefügt, ich habe auch die Erfahrung gemacht, was noch viel mehr hilft, ist, wenn ich dann auch in diesen persönlichen Gesprächen einfach viel offener bin und auch nicht immer so tue, als wäre alles super. Also es gibt ja so Menschen, die laufen die ganze Zeit in der Gegend rum und erzählen, dass alles ganz toll ist. Und wenn man dann so ein bisschen hinter die Fassade schaut, denkt man sich, oh, also du könntest aber auch mal sagen, dass es dir eigentlich scheiße geht. Und dass aber dieses darüber reden auch so einen befreienden Effekt hat, wo es einem danach allein deshalb schon besser geht, weil man offen mit jemandem darüber geredet hat und vielleicht auch so ein bisschen Feedback zu der Situation hat. Wenn man immer nur alles mit sich selbst ausmacht, ja auch in so eine Spirale kommt, wo alles noch viel schlimmer ist, als es vielleicht tatsächlich ist.
Absolut, ja. Und da hilft es, sich jemand rauszupicken, dem man vertraut und man auch das Gefühl hat, der ist da offen für, damit man nicht gegen verschlossene Türen rennt. Weil es gibt ja Menschen, die unterschiedlich darauf reagieren. Am besten ansprechen bei jemandem, wo man das Gefühl hat, der ist sehr einfühlsam, der hört mit zu, der kann das auch halten.
Dann haben wir jetzt auf jeden Fall eine ganze Menge gute Vorsätze, wie wir uns da besser aufstellen können. Noch mehr Infos dazu gibt es in deinem Buch Too Much. Das heißt, da kann man auch noch mal ein bisschen reinlesen, um die Situation besser zu verstehen, um auch noch mal ja, sich selbst vielleicht auch besser reflektieren zu können, wo wir da eigentlich gerade stehen und wie wir damit umgehen können. Und deshalb danke ich dir sehr, dass du hier warst, dass wir über all diese Sachen sprechen konnten. Und ja, bin gespannt. Ich fange jetzt auch mal an, noch ein paar Veränderungen in meinem Verhalten zu implementieren. Mal gucken, wie gut das funktioniert.
Cool, viel Erfolg dabei. Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ja.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.